zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die 7. Folge von Temptation Island.
Let's go!
Franzi.
Dina.
Wir haben ja behauptet, dass wir heute in der Folge zwei Folgen Temptation Island zusammenfassen, denn letzte Woche haben wir ja eine Spezialfolge zu übergriffigem Verhalten in Reality-TV gemacht. Aber das machen wir jetzt doch nicht. Da haben wir falsche Versprechungen abgeliefert.
Ja, wir haben uns überlegt, das ist total scheiße, da so durchzurushen, einfach nur, weil wir so viel zu MeToo sagen müssen. Deshalb werden wir uns einfach Zeit lassen, denn guter Ding will Weile.
Außerdem haben wir ja so viele spannende Studien zu Sexismus, Eifersucht, Fremdgehen, wer geht fremd, wie wird fremdgegangen, was passiert nach dem Fremdgehen. Dass wir gedacht haben, wenn wir jetzt zwei in einer zusammenfassen, dann haben wir eine Studie weniger. Deswegen machen wir es doch jetzt nicht so. Außerdem, ich habe ein großes Bedürfnis immer nach Ordnung. Und zwei Folgen in einer, das ist für mich irgendwie so unordentlich. Aber ich weiß gar nicht genau, was das jetzt für uns heißt, weil wir hängen ja Temptation Island eh hinterher, muss man sagen. Ne? Ich weiß gar nicht, wo die jetzt in der Wirklichkeit schon sind. Bestimmt schon Folge 10 oder so. Also zwei, drei Folgen hängen wir echt hinterher. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht wieder so verrückt sind, dass wir in einer Folge, in einer Woche mal zwei Folgen wieder machen. Also zwei Temptation Island Folgen, wodurch es ja dann mit prominent getrennt dann drei Folgen sind. Ich würde sagen, wir starten aber direkt in die Folge mit Abgefragt. Der Kategorie, wo wir uns die ZuschauerInnen-Frage der letzten Woche ansehen. Und wir haben ja in der letzten Folge über Social Media gesprochen und darüber, wie oft Menschen ihre PartnerInnen bei Social Media stalken. Und im Zuge dessen haben wir euch gefragt, wie oft ihr die Social Media Profile eurer PartnerInnen anschaut. Franzi, jetzt dürfen du und die ZuhörerInnen raten, wie viel Prozent von uns, von der Kohorte, gaben an, dass sie nie oder eher selten die Social-Media-Profile ihrer PartnerInnen ansehen.
Also wenn das mit eher selten ist, dann würde ich sagen 60.
74.
Oh.
Es ist eine ganz gesunde Kohorte.
Ist so, ne? Ich liebe so. Unsere Kohorte. Das ist die beste Kohorte.
Also no judgment, wenn ihr ganz oft die Social-Media-Profile eurer PartnerInnen anguckt. Ich kann das natürlich auch verstehen. Als ich nochmal drüber nachgedacht habe, ist mir nämlich auch aufgefallen, ich habe tatsächlich angegeben, nee, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich die Social-Media-Profile meines Partners das letzte Mal angeguckt habe. Aber tatsächlich, wann ich früher immer sehr viel mehr Social-Media-Profile angeguckt habe, war, wenn ich mich gerade getrennt hatte oder wenn sich jemand von mir getrennt hat. Da habe ich wirklich obsessiv, wochenlang, mehrmals täglich mir alles angeschaut, habe mir angeschaut, welche FreundInnen kamen dazu, wer wurde hinzugefügt, welche Bilder wurden geliked. Also in einem richtig obsessiven Ausmaß. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man dadurch das Gefühl hat, man kann irgendwie so künstlich die Beziehung und die Bindung und dass man zusammen ist, dass man was weiß, kann man irgendwie künstlich dadurch verlängern. Weil obwohl man eigentlich durch eine Trennung nicht mehr im Leben des anderen ist, kann man dadurch sich trotzdem irgendwie noch so ein falsches Gefühl von, du bist immer noch bei mir verschaffen. Oder? Ja. So habe ich mir das zumindest erklärt.
Ja, und ich habe auch nochmal drüber nachgedacht und dachte, bin there, done that. Also, es ist passiert. Ich habe dann nochmal an meinen ersten Freund gedacht und da habe ich das tatsächlich super viel gemacht. Voll krass. Ich meine, hat sich vielleicht auch nicht so sicher angefühlt, die Beziehung, aber da habe ich das richtig, richtig viel gemacht. Das heißt, ganz viel Empathie auch für die, die da angegeben haben, dass sie das regelmäßig machen. Ich verstehe das.
Ganz viel Empathie für die Menschen. Ich verstehe das absolut. Aber was glaubst du denn, wie viele Leute es überhaupt waren, die angegeben haben, das entweder oft zu machen oder sehr oft?
Oft oder sehr oft 15%?
Tatsächlich 6% nur.
Ach so, was haben denn die anderen angegeben?
Wir hatten noch ab und zu. Das war dann der Rest. Kann das denn sein? Das waren dann ungefähr, lass mich mal rechnen, 20%.
Ja gut, okay, das ergibt Sinn. Ich war irgendwie, stand ich ein bisschen auf dem Schlauch, ja.
Aber oh Gott, die Armen, jetzt haben wir die total outgecallt, dass die relativ alleine in unserer Umfrage sind. Aber deswegen finde ich es noch schöner, dass du denen schon ein bisschen Liebe gegeben hast. Ich glaube, wir waren viele von uns schon mal an dem Punkt. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich den Personen sagen würde. Denn einerseits bin ich schon auch ein Fan davon, zu sagen, okay, einfach alles löschen, nicht mehr schauen. Und andererseits habe ich auch das Gefühl, ja, das wäre natürlich rational das Schlauste. Andererseits, in den Momenten, wo ich das gemacht habe, hat mir das irgendwie was gegeben. Und es hat sich tatsächlich bis jetzt immer wieder von alleine geregelt. Und tatsächlich fand ich das eigentlich dann auch einen ganz schönen Moment, als ich dann irgendwann realisiert habe, oh wow, ich habe jetzt schon tagelang nicht mehr geschaut. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich mir dann dachte, okay, jetzt weiß ich, dass ich wohl drüber hinweg bin. Also vielleicht kann man sich zwischendurch auch mal erlauben, ein bisschen verrückt zu sein. Ein bisschen obsessiv zu sein, solange man das nicht völlig abdriftet und natürlich, solange man auch nicht bei einer Person vor der Tür steht und die heimlich durchs Fenster beobachtet. Das ist ein Nein, nein.
Ja, genau. Aber ich glaube, es geht ja da auch um Leute, mit denen die noch zusammen sind. Und da habe ich auch gerade überlegt, was ich da so raten würde. Aber ich glaube, wenn wir uns die Studie auch nochmal ein bisschen vor Augen führen, die du da letzte Mal mitgebracht hast, dass es schon sein kann, dass die sich halt nicht so ganz sicher vielleicht in der Beziehung fühlen. Und ich glaube, da kann man schon mal hingucken und sich überlegen, gut, gibt es jetzt berechtigten Grund zur Annahme, dass die Person mir nicht treu ist? Das kann ja sein. War bei mir zum Beispiel so. Als ich das gemacht habe, da habe ich dann später rausgefunden, okay, das war einfach nur super berechtigt, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, vielleicht betrügt er mich. Oder gibt es was anderes, was ich vielleicht in mir selber lösen kann, dass ich der Person, mit der ich zusammen bin, mehr vertraue? Es kann halt immer beides sein. Ich glaube, kann man schon mal ein bisschen hingucken.
Absolut. Ich würde sagen, damit gehen wir in die Folge. Wir starten mit Franzis Main Plot Summary, wo Franzi uns nämlich die Highlights der Folge zusammenfasst. Und Franzi, ich gebe dir ein Go.
Okay, was passiert? Mo und Sandra erleben einen kleinen Sommernachtstraum mit vielen Snacks auf der Couch. Josh masturbiert morgens im Bett und die Nasrin, die weint, weil der Josh einen Ständer beim Tanzen mit der Vic hatte und alle fragen sich, war das jetzt schon Trockensex? Bei der Spiegelmeditation blicken die Männer ganz tief in ihre wilden Löwenherzen, während die Frauen merken, dass sie schon etwas selbstbewusster sein könnten. Und am Ende bekommen die Männer noch einen sexy Bunny Lap Dance, während die Frauen eine Pyjama-Party halten und Flaschendrehen spielen. Temptation!
Ich liebe alles daran. Ich habe mir zwei Sachen aus der Folge rausgepickt, wo ich nochmal kurz was zu sagen muss. Das erste. Ich bin ein bisschen verwirrt, denn es kommt mir so vor, als würden Josh und Victoria sich den ganzen Tag nur aneinander reiben.
Es kommt mir auch so vor und ich weiß nicht, wie lange die Victoria da noch Bock drauf hat.
Es kommt mir ein bisschen monoton vor.
Das ist es, glaube ich, auch ein bisschen.
Vielleicht machen die zwischendurch ja auch irgendwie noch ein paar wildere Sachen, reden irgendwie mal. Aber was die uns zeigen, ist gefühlt einfach nur, dass sie sich die ganze Zeit aneinander reiben. Vielleicht bin ich auch alt, vielleicht macht man das heutzutage so im Dating.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war am Anfang halt so, oh mein Gott, wir gehen so weit, wie wir können. Und dann haben die gemerkt, okay, wir gehen aber gerade nicht weiter. Und jetzt machen die das halt die ganze Zeit weiter. Das ist so bekloppt.
Ja, es ist echt ein bisschen wild, ne? Und auf jeden Fall sieht die Nasrin das ja auch. Und der geht gar nicht gut damit, ne? Und das kann ich verstehen.
Boah, ja, das muss schon richtig hart sein. Also, ja, ganz viel Liebe für die Nasrin.
Absolut, absolut. Müssen wir über Joshs Erektion reden?
Boah, müssen wir eigentlich nicht. Also, mir tut's einfach leid für die Nasrin. Ich finde, das überschreitet. Also, für mich hat's eine Grenze überschritten, aber das muss jede Person selber einschätzen.
Franzi, damit kommen wir, würde ich sagen, einfach zum nächsten Punkt. Denn das Highlight der Folge war für mich tatsächlich diese Live-Coaching-Session oder beziehungsweise die Sessions, weil die hatten ja einmal eine in der Frauenvilla und einmal eine in der Männervilla. Und tatsächlich hätte ich gerne mehr von sowas. Denn in der amerikanischen Version von Temptation Island, da läuft es irgendwie ganz anders, ne? Da wird ja auch ganz viel so geschaut und hinterfragt, wie glücklich bin ich eigentlich wirklich in meiner Beziehung? Passt meine Partnerin oder mein Partner wirklich gut zu mir? Die machen ja oft so Übungen und es geht ja auch viel mehr so um die Frage, gibt es vielleicht noch eine andere Person, die besser zu mir passt? Und die Verführerinnen twerken nicht die ganze Zeit nur und die Verführer, sondern das ist halt schon so ein Ding von, okay, sind die vielleicht wirklich PartnerInnen, die besser zu mir passen?
Das finde ich halt so viel besser.
Total, das finde ich auch viel besser, denn ich habe das Gefühl, hier beim deutschen Temptation Island ist so die Frage oder der Treue-Test dreht sich eigentlich nur um, kriege ich jetzt eine Erektion, ja oder nein? Das finde ich ein bisschen flach. Also ich hätte schon ein bisschen, ich hätte gern mehr von sowas.
Ich finde das auch flach und ich finde, das wird ja irgendwie auch Anziehung als Gesamtes einfach nicht gerecht. Und das sehen wir doch auch an Josh und Vic. Dann fangen die halt an, den Arsch aneinander zu reiben, aber dann geht's ja auch nicht mehr weiter. Also ich glaube, wenn die zwei zum Beispiel nochmal mehr reflektieren würden und beide, weiß ich nicht, irgendwie auf deepere Ebene gehen könnten, dann wäre das Ganze viel gefährlicher. Temptation, Deutschland, wir erwarten mehr. Aber Dina, wir müssen über diese Spiegelmeditation auch reden von diesem Life-Coach. Da wollte ich dich erstmal fragen, hast du das schon mal gemacht?
Tatsächlich nicht. Ich bin ja echt unspirituell und obwohl Meditation, ja, es schon wissenschaftliche Studien gibt, die sagen, dass das eine ganz hervorragende Idee ist. Ich weiß jetzt nicht genau die ganzen Details, aber anscheinend hat es ganz viele gesundheitliche Vorteile. Aber ich habe tatsächlich noch nie so richtig meditiert.
Dina, das kann ich gar nicht glauben. Ich meditiere jeden Tag, ne?
Das ist ja auch sehr gesund.
Ja, ich will mal eine Meditation mit dir machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will jetzt heute mit dir über diese Spiegelmeditation sprechen. Denn das soll ja mega gut sein. Und wie du gesagt hast, ist auch evidenzbasiert. Meine Therapeutin-Freundin hat mir das vor allen Dingen bei so Body-Issues empfohlen. Und ich glaube, da kann das einfach wirklich ganz gut wirken. Weil wir haben ja alle gelernt, dass wir uns durch die Brille von dem sogenannten Male Gaze sehen. Und unsere Körper und unser Aussehen, was ja eh als Frauen anscheinend das Wichtigste ist, genau auf diese Art auch bewerten. Also durch eine sexualisierte, objektifizierende männliche Perspektive. Und genau um das wieder aufzulösen, dafür sind halt solche Spiegelmeditationen mega gut, weil du irgendwie wirklich anfängst, dich eine Weile anzuschauen und das dann auch dadurch zu akzeptieren, einfach wie du aussiehst. Und ich finde, das ist erstmal so, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, hä, ist doch weird, weil dann gucke ich mich ja wieder an, dann ist es ja wieder dieser Blick. Aber ich kann mir das nur so erklären, dass das wirkt, weil man eben nicht durch diesen May Gaze Blick, durch den wir alle gelernt haben, uns selber zu sehen, also nicht alle, aber die weiblich Sozialisierten unter uns, sondern weil wir uns mit unserem eigenen liebevollen Blick begegnen und dass das eben hilft, genau diese May Gaze Perspektive einfach so ein bisschen aufzubrechen. Und ich meine, das ist ja schon einfach ein Riesending. Ich glaube, man könnte jeden Menschen mit weiblichem Körper fragen und die könnten dir drei Stellen an sich nennen, vielleicht mindestens, die sie an sich nicht mögen bis hassen. Und das passiert ja nicht einfach so. Selbsthass kommt ja nicht von innen, also Babys werden ja nicht mit Selbsthass geboren, sondern der wird einem immer so von außen aufgestülpt durch irgendwelche blöden gesellschaftlichen Normen und Erwartungen. Ich habe da so ein eigenes Beispiel. Ich hatte Haare am Bauch und ich fand das früher, in meiner Jugend, als sie gekommen sind, fand ich das mega cool und sexy an mir, weil das war, bevor ich wusste, dass das Frauen nicht haben dürfen. Ich war so, oh mein Gott, ich sehe so wild und cool damit aus. Und dann kam mein erster Freund, der das ganz schlimm fand. Und danach hatte ich so Komplexe wegen dieser Haare, dass ich mir die inzwischen gelasert habe. Jetzt kommen sie nicht mehr wieder. Also ich weiß nicht, wie ich heute dazu stehen würde. Aber ich finde das einfach so sinnbildlich dafür, was dieser Blick mit uns macht, wie das anfängt, dass wir unsere eigenen Körper nach irgendwelchen Standards bewerten, die Körpern ja auch niemals gerecht werden können, weil Körper sind nun mal wahnsinnig unterschiedlich und vor allen Dingen nicht BMI 18 glatt und zellulitefrei. Das ist Bullshit.
Franzi, mir bricht das Herz bei der Vorstellung, dass es etwas gab, was du an dir wunderschön und wild fandest. Und dann kam irgendein Typ und dann hat das am Ende dazu geführt, dass du mit irgendeinem Laser kamst und die weggebrannt hast. Was du eigentlich toll fandest. Das ist doch schrecklich.
Findest du auch schlimm?
Ja.
Da habe ich auch ganz viel Mitgefühl für mein früheres Ich.
Gott, ganz dick Umarmung für dein früheres Ich.
Naja, wild bin ich trotzdem. Das konnte er mir nicht nehmen. Aber Dina, was mir bei dieser Spiegelmeditation so krass aufgefallen ist, ist vor allen Dingen, wie sich die Männer versus die Frauen da beschreiben. Also mit Ausnahme vom Tammo, aber über den reden wir gleich noch kurz. In dem bin ich eventuell jetzt ein bisschen verliebt. Aber was die Männer sagen, ist sowas wie, ich bin Löwe, Macher, Killer. Und auch der Josh, der sagt, mit glitzernden Augen habe ich meine freche Miene gesehen. Und ich finde es schon ein bisschen krass. Also im Vergleich jetzt einfach zu den Frauen, die alle halt irgendwas sagen in Richtung, ich will die Selbstzweifel an mir loslassen. Oder die Vivi, die sagt, ich bin so eifersüchtig, naiv und gutgläubig. Also die Attribute, mit denen sich die Männer versus Frauen da beschreiben, sind einfach so auffallend unterschiedlich. Und jetzt müssen wir halt nochmal kurz wirklich über den Tammo reden, weil das finde ich schon cool. Der Tammo sagt, er hat gesehen Zufriedenheit, Selbstkritik und Offenheit. Und das sind nämlich nicht so stereotype Eigenschaften und das fand ich voll toll, weil ich das Gefühl hatte, der Tammo, der macht sich in dieser Situation wirklich verletzlich und kann Kritik zulassen, so dass er sich auch verbessern kann. Und ich fand das richtig toll. Aber die Frauen da zu sehen, wie die alle sich darum kreisen, dass sie halt Selbstzweifel haben, das hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen. Weil auf der einen Seite finde ich das ja voll gut, dass sie das sehen, weil alles, was man sieht, da kann man eben auch Akzeptanz und Liebe hinschicken und dadurch auch was Neues draus wachsen lassen. Und das ist ja immer cool. Und ich glaube, wenn die dem bewusst wird, dass sie sehr viel Selbstzweifel haben, dann können die auch sagen, okay, vielleicht brauche ich das gar nicht haben, weil vielleicht bin ich eine liebenswerte Person und können dann auch ihre wilderen Anteile zulassen und integrieren. Denn wir haben ja auch von dir gelernt, dass diese vermeintlichen Ambivalenzen zulassen super wichtig ist. Und das alles über sich selbst aushalten. Ich habe mich gefragt, ist es denn wirklich auch so, dass das, was wir hier bei Temptation sehen, dass sich das auch in der Forschung finden lässt, nämlich sind Männer wirklich selbstbewusster als Frauen? Ich bin in den Recherchemodus gegangen und die kurze Antwort ist ja, das sind sie. Der Effekt ist sehr konsistent und auch global. Das heißt, man findet das über verschiedene Länder hinweg, in verschiedenen Meta-Analysen. Und wir haben ja auch schon mal über Meta-Analysen gesprochen, oder?
Haben wir. Das ist eine, um das nochmal kurz zusammenzufassen, eine Meta-Analyse ist eine Analyse von ganz vielen vorherigen Analysen. Das heißt, man nimmt sich zum Beispiel 10 Studien, die sich Selbstbewusstsein bei Männern und Frauen angeguckt haben, nimmt die dann alle zusammen und guckt, was ist der übergreifende Effekt. Und wir lieben Meta-Analysen, weil die uns ja auch immer einen ganz tollen Überblick über die ganze Literatur geben können.
Ganz genau. Und Dina, ich habe mir gedacht, ganz genau. Und man findet das eben auch in Meta-Analysen, dass Männer selbstbewusster sind als Frauen. Und Dina, ich habe mir gedacht, das ist doch kein Wunder. Wir bringen Frauen von klein auf bei, dass es normal ist, dass ihre Körper nicht nur bewertet werden, sondern dass sie alleine dadurch definiert werden, wie schön sie sind und das alleine ihren Wert bestimmt. Wir bringen Frauen bei, dass sie sich von klein auf klein machen müssen, um akzeptiert zu werden und ihre wilden, ihre dominanten Seiten wegstellen müssen, um liebenswert zu sein. Wir bringen ihnen außerdem bei, dass sie unbezahlte Arbeit leisten müssen und dafür keinerlei Anerkennung erwarten dürfen und dass sie, wenn sie das erwarten, dominante, hysterische Hexen sind. Und dann bringen wir ihnen auch noch bei, dass sie von anderen herabgewürdigt werden dürfen und im Zweifel selbst schuld sind. Und ich habe mir gedacht, all das ist doch nur logisch, dass sich das auf den Selbstwert ausübt.
Und Franzi, dann, was wir denen ja auch noch beibringen, ist, dass wenn die sich selber toll finden, dass sie dann eingebildete Bitches sind. Und da muss ich immer wieder an dieses Scheißlied von One Direction erinnern, wo die singen, You don't know you're beautiful, that's what makes you beautiful. Also, du weißt nicht, dass du schön bist und genau deshalb bist du schön. Wo die quasi Unsicherheit an Frauen glorifizieren und sagen, das, was dich schön macht, ist deine Unsicherheit. Und das singen die dann 14-jährigen Mädchen vor. Und dann wundern wir uns.
Also, ich finde das alles schon ziemlich krass. Und ich habe mir gedacht, ist es denn wirklich so, dass die Forschung unsere Annahme, die wir jetzt hier direkt intuitiv vertreten, weil wir von der halt auch überzeugter sind als von der biologischen Perspektive, aber die Annahme, dass es Geschlechterrollen sind und diese Bilder, die wir von Männern und Frauen haben, die dazu führen, dass es zu diesem Unterschied im Selbstwert kommt, ist diese Annahme richtig oder ist das Ganze biologisch und evolutionär bedingt und vielleicht war es so, dass sich einfach Jagen so positiv auf den Selbstwert ausübt, dass jetzt Jahre später die Männer immer noch einfach einen höheren Selbstwert haben. Denn, nochmal zur Erinnerung, ich weiß, irgendwann gibt es eine Special-Folge dazu, aber wenn es biologisch wäre, das würde bedeuten, dass Männer und Frauen einfach so geboren werden würden und deswegen das über verschiedene Kulturen hinweg so gefunden werden müsste auch und das auch in ähnlichem Ausmaß. Also Männer werden dann zum Beispiel einfach als wilde Löwen geboren, so wie der Phil, und Frauen damit, dass sie die ganze Zeit an sich zweifeln, so wie die Vivien. Ich habe eine Studie mitgebracht von Bleibdorn und Kolleginnen aus dem Jahre 2016. Und was die gemacht haben, ist etwas, was ich liebe. Ich habe ja selber auch eine eigene Cross-Cultural Study. Ich finde das so geil. Die haben sich das Ganze über verschiedene Länder hinweg angeguckt. Nämlich genau genommen über 39 Länder hinweg. Und diese Länder, die waren überall auf der Welt verteilt. die hatten, glaube ich, jeden Kontinent dabei. Und die haben auch ganz doll variiert dahingehend, wie viel Geschlechtergerechtigkeit die in den verschiedenen Ländern erreicht haben. Und was die geschaut haben, ist, variieren diese Unterschiede im Selbstwert zwischen Männern und Frauen, je nachdem, was in einem Land gewertschätzt wird. Und es gibt eine Dimension, auf der Länder variieren, die wurde von Hofstede aufgestellt. Und das ist die Maskulinität versus Femininität. Und das bezeichnet, inwiefern in einem Land maskuline Werte, also stereotyp männliche Werte, als kulturelle Präferenz dienen. Also sowas wie Leistung, Heldentum, Durchsetzungsvermögen oder materieller Erfolg. Inwiefern wird das in einem Land als die Norm gesehen und gewertschätzt? Länder, die Femininität, stereotype Femininität möchte ich immer dazu sagen, präferieren, die haben eher eine starke Präferenz für Beziehungen, Bescheidenheit, Fürsorge, zu den Schwächen stehen und Lebensqualität. Kommen wir zu den Ergebnissen. Was diese Forschenden finden, ist, dass über die Länder hinweg Länder, in denen Männlichkeit, stereotype Männlichkeit sehr gewertschätzt wird, dass in diesen Ländern der Unterschied im Selbstbewusstsein zwischen Männern und Frauen viel größer ist als in Ländern, in denen das nicht so gewertschätzt wird. Also es geht darum, inwiefern wird Leistung, Heldentum, Durchsetzungsvermögen und materieller Erfolg gewertschätzt. Und das wiederum hängt damit zusammen, inwiefern Männer selbstbewusster sind als Frauen. Und das finde ich halt so mega spannend, weil ich habe da noch so ein bisschen wild rumgedacht und gedacht, das ist so lustig, weil die sind da ja in Thailand, oder?
Die sind in Thailand. Nee.
In meinem Kopf sind die immer in Thailand alle.
Franzi, jetzt stehe ich richtig auf dem Schlauch. Ich habe gedacht, die wären in Griechenland.
Wahrscheinlich sind die in Griechenland. Naja, auf jeden Fall. Wenn die in Thailand wären, dann wäre es so, dass wenn die diese Spiegelmeditation da mit der thailändischen Bevölkerung gemacht hätten, dass die vielleicht anders ausgefallen wäre. Denn diese Dimensionen der Maskulinität versus Femininität, also inwiefern würden stereotyp weibliche oder stereotyp männliche Eigenschaften in einem Land gewertschätzt, die geht von 0 bis 100. Und Thailand hatte einen Wert von 33, während Deutschland einen Wert von 66 hat. Und zur Erinnerung, 100 wäre, dass das Land zu 100% maskuline Werte schätzt und 0 wäre zu 100% feminine Werte. Das bedeutet, in Thailand wird Femininität mehr geschätzt als in Deutschland. Und in der thailändischen Bevölkerung würde sich das vielleicht so auswirken, das ist zumindest das, was die Studie so nahelegt, dass die Frauen ein bisschen selbstbewusster wären und dass die Männer vielleicht ein bisschen weniger nur über ihr Löwenherz reflektieren würden. Und vielleicht wäre in Thailand die thailändische Vivian sogar selbst eine Löwin.
Und ich glaube, wir sollten einfach alle ein bisschen mehr Löwinnen sein.
Das glaube ich auch.
Und ich finde, das ist eigentlich auch ein perfektes Schlusswort für heute.
So gehen wir raus aus der Folge. Let's be lions.
Lionesses, oder? Löwinnen?
Muss man das dann gendern?
Bestimmt. Hier wird alles gegendert. So machen wir es.
Dina? Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Tschüss.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.